ARD.
Musterung verpflichtend, Wehrdienst freiwillig. So sehen die Pläne der Bundesregierung aus.
Wenn ihr aus China bestellt, könnte es demnächst teurer werden, denn die EU setzt auf Zölle gegen die Paketflut.
Und in Sichtweite der Elbphilharmonie, Hamburg plant neuen spektakulären Opernbau.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, es grüßen euch an diesem 14. November Moritz und Annika.
Moin, schönen Freitag euch.
Vor fast einem Monat haben wir euch hier im Podcast erzählt, dass Union und SPD ein weiteres Lieblingsstreitthema haben, die Wehrpflicht und die Wehrdienstreform vor allem. Aber das ist jetzt vorbei, denn die beiden Parteien haben sich geeinigt.
Das wussten wir ja gestern Morgen schon, haben wir auch berichtet. Aber jetzt sind auch die Details raus, worauf sie sich genau geeinigt haben.
Freiwilligkeit. Das ist so das große Wort, das über allem drüber steht. Also erstmal gibt es die Hoffnung, dass sich freiwillig genug Menschen finden, die zur Bundeswehr wollen. Es fehlen nämlich laut Bundeswehr 80.000 Menschen, um, Zitat, verteidigungsfähig zu sein.
In der Vereinbarung von Union und SPD steht deswegen Freiwilligkeit durch Attraktivität. Ja, und das trifft genau den Kern, den Lino, 15 Jahre aus Berlin, anspricht.
Man sollte die Bundeswehr einfach attraktiver machen, sodass mehr Leute da hingehen wollen, weil ich glaube, es gibt in Deutschland genügend junge Leute, die Lust haben, in die Bundeswehr zu gehen, wenn sie attraktiv ist, wenn es viel Geld gibt und wenn es gute Möglichkeiten gibt.
Mehr Geld und Zuschuss zum Führerschein zum Beispiel, das sind so zwei Anreize, an denen gerade gearbeitet wird.
Um da aber trotzdem bei der Freiwilligkeit ein bisschen nachzuhelfen, gibt es die neue Regelung, alle jungen Männer ab Jahrgang 2008, also die, die nächstes Jahr 18 werden, müssen in Zukunft zur Musterung.
Das heißt, es wird geprüft, ob die Person für den Wehrdienst überhaupt geeignet ist, sowohl körperlich als auch geistig. Und diese Musterung ist verpflichtend, da muss erstmal jeder hin, also jeder Mann zumindest. Ich habe das nie erlebt, es gab ja schon mal dass die jungen Männer zur Musterung mussten. Ja. Du bist, glaube ich, dran vorbeigeschrappt, richtig?
Ganz knapp bin ich dran vorbeigeschrappt. Absolut,
also das,
ja.
Was ich aus meinem Bekannten- und Freundeskreis gehört habe, ist das auf jeden Fall keine schöne Erfahrung. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen unangenehm hier oder da.
Ja, ich habe da ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Das hat mir ein bisschen besser gefallen an der Stelle. Naja, aber zusätzlich muss jeder Mann jetzt auch noch einen Fragebogen ausfüllen. Frauen können den ausfüllen, für die ist das freiwillig. Und daran sollen sie angeben, ob sie zur Bundeswehr wollen und ob sie sich selbst dafür geeignet sehen.
So, und das ist jetzt sehr wichtig. Die Musterung und dieser Fragebogen, die sind verpflichtend, aber nicht der Dienst an der Waffe. Das heißt, selbst wenn jemand laut Musterung geeignet ist, muss er nicht zwingend zur Bundeswehr gehen. Und das schließen auch einige jetzt schon für sich aus.
Es ist natürlich auch diese gewisse Angst da, weil man natürlich auch von sich Typ Mensch so weiß, bin ich jetzt dafür bereit, beispielsweise jetzt in den Kampf zu ziehen? Und ich persönlich will sagen, dass ich ja gar nicht für bereit bin.
Ich stelle mir das schon eher unangenehm vor, dahin zu gehen. Würde das auch nicht wirklich gerne machen.
Weil ich bin halt nicht dafür gut geeignet, also überhaupt nicht.
In Berlin bin ich aufgewachsen, das ist meine Heimat, hier sind meine Freunde, meine Familie. Und das würde ich eher verteidigen, aber nicht mich irgendwo, wo ich noch nie war, hinstellen und gegen Leute verteidigen.
Das waren jetzt Stimmen aus Aalen in Nordrhein-Westfalen und aus Berlin.
Mit der Pflichtmusterung und dem Fragebogen will das Verteidigungsministerium erreichen, dass sich jeder junge Mensch zumindest schon mal mit der Bundeswehr beschäftigt hat. Eben in der Hoffnung, dass viele, und da ist es wieder das Wort, freiwillig zum Bund wollen.
Und klar, also das Ministerium kriegt dadurch auch einfach mal einen Überblick darüber, wie viele junge Menschen überhaupt in Frage kommen, zur Bundeswehr zu gehen.
So, was passiert jetzt, wenn immer noch nicht genug Leute sagen, alles klar, Bundeswehr, da habe ich Bock drauf? Tja, dazu ist tatsächlich noch nicht so richtig festgelegt worden von Union und SPD.
Weil erstmal davon ausgegangen wird, dass diese Freiwilligkeit reicht.
Na genau, es war ja auch mal ein Losverfahren im Gespräch, davon ist in der neuen Einigung aber keine Rede mehr. Also wenn sich nicht genug Leute finden, dann muss der Bundestag sich nochmal neu mit diesem Thema beschäftigen und auch diskutieren. Aber es ist nicht so, dass dann von jetzt auf gleich doch eine richtige Wehrpflicht greift und alle Männer über 18 dann doch zur Waffe gerufen werden.
Das würde tatsächlich nur passieren, wenn es zum Verteidigungsfall kommt. Also wenn Deutschland wirklich angegriffen wird, dann sind diese ganzen Regelungen wieder komplett hinfällig und die wirkliche Wehrpflicht von früher, dann greift die wieder automatisch.
Damit es aber eben gar nicht erst so weit kommt, fährt der Verteidigungsminister die Strategie, wenn wir genug Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr haben, dann greift uns auch niemand an.
Unsere Kurznachrichten.
Die schwarz-rote Koalition will die Industrie entlasten, unter anderem mit einem subventionierten Strompreis. Bundeskanzler Friedrich Merz hat gesagt, es solle ab dem kommenden Jahr einen günstigen Industriestrompreis geben. Außerdem plant die Regierung, neue Gaskraftwerke zu bauen.
Russland hat heute am frühen Morgen offenbar wieder massiv die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen. Es wird von Explosionen und brennenden Gebäuden berichtet. Nach ersten Meldungen hat Bürgermeister Klitschko von mindestens 11 Verletzten gesprochen. Das hat er aber zu einem Zeitpunkt gesagt, als die Angriffe weiterhin liefen.
Wenn Tickets für Konzerte ausverkauft sind, werden die ja oft noch zu völlig überhöhten Preisen bei Plattformen wie Viagogo angeboten. Bekannte britische Bands wie Radiohead, Iron Maiden, Coldplay oder die Sängerin Dua Lipa fordern gerade die Regierung in einem Brief auf, dagegen vorzugehen. Premierminister Starmer hatte vergangenes Jahr im Wahlkampf versprochen, dass Tickets maximal 30% teurer als der Originalpreis sein dürfen, wenn sie weiterverkauft werden. Und die Musikerinnen und Musiker fordern in dem Brief jetzt, dass die Regierung das auch umsetzt.
In Deutschland kommen jeden Tag schätzungsweise 400.000 Pakete an. Jeden Tag, die über die Plattformen Temu und Shein bestellt wurden. Millionen Deutsche nutzen die Angebote jedes Jahr, obwohl die Schnäppchen teilweise auch gefährlich sind, weil da zum Beispiel auch gefährliche Stoffe drin sind in den Produkten. Wir haben da am 31. Oktober hier im Podcast schon mal drüber gesprochen.
Viele der Produkte von Temu und Shein sind richtig günstig, kosten deutlich unter 150 Euro. Und das führt natürlich zum einen dazu, dass wir viel da bestellen, weil kostet ja kaum was. Und das ist dann nicht nur blöd für deutsche Hersteller, die auf ihren Produkten sitzen bleiben, sondern heißt auch, dadurch, dass die Produkte so günstig sind, fallen keine Zollgebühren an, wenn sie in die EU kommen.
Deswegen wird auch vermutet, dass Pakete am Zoll bewusst vorbeigeschleust werden, indem die Waren einfach auf mehrere Pakete aufgeteilt werden, damit sie dann unter diesen Zollgrenzwert von 150 Euro fallen.
Die EU spricht da von einer Überschwemmung der europäischen Märkte mit großen Mengen billigen Importwaren aus Drittländern, eben insbesondere aus Asien. Und das soll jetzt beschränkt werden. Diese Zollfreigrenze soll nämlich wegfallen, damit da nichts mehr so am Zoll vorbeigeschleust werden kann.
Eigentlich sollte die Zollfreigrenze erst 2028 gestrichen werden, doch darauf wollen die EU-Finanzminister nicht mehr warten. Sie wollen die Zollfreigrenze jetzt schon zum nächsten Jahr abschaffen.
Und zwar schon ab dem ersten Euro. Also das würde dann für alle, die bei Temu und Shein bestellen, bedeuten, dass die Produkte da vermutlich teurer werden, weil eben Zollgebühren anfallen. Und zwar auch dann, wenn ihr vielleicht nur was ganz Kleines für 5 Euro bestellt habt.
Ja, die EU will aber noch mehr machen, damit der europäische Markt nicht von Paketen überschwemmt wird. Es soll eine Bearbeitungsgebühr eingeführt werden. 2 Euro ist da der Vorschlag. Und zwar dann für jedes noch so kleine Paket, das in die EU gesendet wird.
Die Bundesregierung unterstützt die EU-Pläne auch, genau wie der Mittelstand. Aber jetzt kommt auf der anderen Seite die Zollgewerkschaft um die Ecke. Denn der Zoll hätte natürlich viel mehr Arbeit, wenn es keine Zollfreigrenze mehr gibt. Und deswegen lehnt die Gewerkschaft diese EU-Pläne auch ab. Denn dann müsste der Zoll ja jedes noch so kleine Paket wirklich unter die Lupe nehmen. Und da hat der Vorsitzende der Zollgewerkschaft der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt, das Problem ist die schiere Masse an Päckchen, die per Luftfracht an den Flughäfen ankommt.
Ja, und eigentlich hat der Zoll ja auch noch andere Dinge zu tun. Und auch dazu hat sich der Vorsitzende der Zollgewerkschaft sehr anschaulich geäußert. Er hat gesagt, wer mit Shein-Leggings beschäftigt ist, der kann in dieser Zeit keine Schiffscontainer auf Kokain untersuchen.
Fragt sich, was gesundheitsschädlicher ist, die Leggings oder das Kokain?
Ja. Wenn internationale Stars nach Deutschland kommen und Konzerte geben, dann gibt es ja immer so ein paar Städte, die sie ansteuern. Klar, Berlin, Köln, bei dir zum Beispiel kann man hinfahren. München und bei mir im Norden wäre es Hamburg. Allen bei mir im Norden ist deswegen auch klar, wenn du ein großes Musical sehen willst, dann musst du wirklich nach Hamburg fahren. Vor allem seitdem es da ja auch noch die Elbphilharmonie gibt.
Und es scheint ein bisschen so, als würde Hamburg den Hals nicht voll kriegen. Es soll nämlich jetzt noch ein kulturelles Wahrzeichen bekommen, diese Stadt. Eine Riesenoper, auch in der Hafen City, quasi direkt neben der Elbphilharmonie oder zumindest in direkter Sichtweite, für 500 Millionen Euro. Und dieses Geld soll zum Großteil vom Hamburger Milliardär Klaus-Michael Kühne kommen.
Das ist ein Prestigeprojekt. Also man muss sich das so vorstellen, dass das neue Operngebäude auf eine Stadtinsel kommt. Rechts und links ist dann Wasser. Das Gebäude selbst sieht so aus, als würde man mit einer großen rundlichen Form als Basis starten und dann immer kleinere oben drauf setzen. Ihr könnt euch das so wie Wellen vorstellen, die so übereinander schweppen, ganz futuristisch. Dadurch gibt es dann ganz viele Außenterrassen für ganz viel Grün, Büsche und Pflanzen. Es gibt ganz viel Glas in dem Gebäude. Es soll ein Haus ohne Mauern sein, so zum Durchgucken überall. Und alle, die keine Oper mögen, die sollen zumindest mal auf diese Außenterrassen spazieren können.
Schick, schick. Also es sieht zumindest auf den Bildern schon wahnsinnig schick aus, wie es dann mal wirklich aussehen soll. Und ihr merkt schon, da hat sich das dänische Architekturbüro, das den Zuschlag für dieses Haus bekommen hat, sehr, sehr viel überlegt. Und dieses neue Hamburger Wahrzeichen finden aber nicht alle so wahnsinnig toll. Das liegt zum Beispiel daran, dass die Stadt Hamburg selbst auch rund 148 Millionen Euro beisteuern muss, mal eben so. Und dann gibt es noch diesen Kritikpunkt hier.
Ich würde sagen, also Hamburg braucht keine neue Oper, allemal der Ort hier nicht.
Das ist Ali Al-Saadi. Er ist Architekturstudent in Hamburg und mit allemal der Ort hier meint er, dass er glaubt, dass die Studis durch den Bau der Oper aus einem Teil der benachbarten Uni einfach so weggedrängt werden. Und er sagt auch deshalb, dass Hamburg keine neue Oper braucht, weil es eben eigentlich schon eine Staatsoper gibt. Das Gebäude ist in die Jahre gekommen, jetzt längst nicht so schick wie dieses neue geplante. Es könnte aber auch einfach saniert und dann weiter betrieben werden.
Es soll tatsächlich auch saniert werden, das hat Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher gestern auch nochmal gesagt. Und zwar dadurch, dass der Milliardär Klaus-Michael Kühne so viel Geld reinbuttert, geht nämlich beides, sagt Tschentscher, Neubau und Sanierung.
Klingt natürlich alles erstmal super, zwei Opernhäuser für Hamburg, aber das Engagement dieses Milliardärs Klaus-Michael Kühne, das sehen auch viele kritisch. Ihm wird nämlich vorgeworfen, dass er die NS-Vergangenheit seines Familienunternehmens Kühne und Nagel nicht ausreichend aufgearbeitet hat.
Und Historiker kritisieren, der Platz, wo die neue Oper hingebaut werden soll, also der Barkenhafen, das war früher eine logistische Drehscheibe für deutsche Kolonialverbrechen. Und wenn da jetzt was Neues hingebaut wird, dann verblasst die Erinnerung daran.
Hier nochmal ein paar Fakten zur neuen Oper. Diese 500 Millionen Euro Kosten, das ist bisher eine Hochrechnung. Also jetzt fängt so eine Planungsphase an und in 2 Jahren soll dann entschieden werden, ob sich das Gebäude wirklich so realisieren lässt, wie das eigentlich geplant ist. Allerdings hat Klaus-Michael Kühne gesagt, er wolle am Ende auch das Risiko tragen, falls die Baukosten dann doch weiter steigen sollten. Hat Hamburg ja vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung mit Elbphilharmonie und so.
Elbtower. Ja, richtig. Ja. Und der Bau der neuen Oper, der könnte Anfang 2030 starten und sie könnte dann frühestens 2032 fertig sein.
Ja, da bin ich sehr gespannt, denn ich als Kölnerin kenne solche Versprechen. Hier wird seit 2012 die Oper saniert. Hier übrigens wirklich direkt nebenan quasi. Also wenn ich ans richtige Fenster sehe, dann sehe ich diese Riesenbaustelle einfach, wo mal die Oper war. Das sollte eigentlich 3 Jahre dauern, ja. Aber die Oper ist bis heute nicht fertig. Die sanieren da seit 13 Jahren dran rum. Das ist mittlerweile wirklich so ein geflügeltes Wort. Du musst einfach, wenn irgendwas nicht fertig wird, sagen, ja, ja, Kölner Oper, haha. Und die Kosten, die haben sich halt mehr als versechsfacht mittlerweile.
Krass.
Gut, aber vielleicht kriegt Hamburg das ja besser hin, wer weiß.
Ja, wir drücken die Daumen.
Bist du eigentlich so eine Crime-Maus? Magst du so Crime-Geschichten?
Bei mir kommt es so ein bisschen auf die Jahreszeit an. Also so wie jetzt gerade, früher dunkel und so ein bisschen nass und eklig draußen.
Dann nicht, dann ist es zu gruselig.
Dann, ne? Doch, dann schon gerne. Es sei denn, ich habe Frühschicht und muss durch die dunkle Stadt fahren, dann nicht so.
Dann ist wirklich zu gruselig. Ja, pass auf, der DDR-Schriftsteller Gerd Prokop, der hat in den 1970er Jahren was richtig Wildes gemacht. Er hat Crime mit Science-Fiction verbunden. Er hat nämlich eine Hörspielreihe geschrieben über einen Privatdetektiv, Timothy Truckle. Heißt der? Schon ein epischer Name, finde ich.
Ja, und der Science-Fiction-Teil darin ist, dass die Folgen in der Zukunft spielen, also im Chicago des 21. Jahrhunderts, also quasi im Jetzt, beziehungsweise 20 Jahre von jetzt entfernt.
Das heißt, ihr könnt hören, wie man sich in den 70er Jahren das heute vorgestellt hat. Und es ist ein bisschen wie, wenn man zurück in die Zukunft guckt und sich fragt, ja, wo sind denn die fliegenden Hoverboards? Wo sind sie denn? Warum sieht das denn nicht so aus wie da in dem Film? Was ist da passiert? Ja,
wobei der Krimi-Autor hier natürlich schon näher dran war. In den Truckle-Krimis, da spielen Gentechnik, verseuchtes Trinkwasser, Datenklau und Korruption eine Rolle. Das erinnert schon an heute irgendwie.
Klingt schon ein bisschen realistischer, das stimmt. Und wer auch eine Rolle spielt, ist natürlich der Privatdetektiv Timothy Truckle, der sich für das Gute und Wahre einsetzt. Der wird übrigens gespielt von Matthias Matschke.
7 Folgen gibt's schon und die 3 neuesten, die jetzt frisch dazugekommen sind, die sind auch gleichzeitig die letzten.
Großes Finale.
Also, genau, könnt ihr die Hörspielreihe Timothy Truckle ermittelt jetzt richtig schön in einem Rutsch durchhören. Ihr findet die Serie natürlich in der ARD Audiothek und den Link haben wir euch, ihr wisst es, in die Folgenbeschreibung gepackt.
So, und damit sagen wir Tschüss. Schönes Wochenende für die von euch, die frei haben und ein Haltet durch für alle von euch, die arbeiten müssen. Ich sage nicht nur Tschüss fürs Wochenende oder für ein paar Wochen. Wir hören uns tatsächlich erst so im Frühjahr, Sommer 2026 wieder.
Ach Annika, ja. Es ist so lange. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Es ist total schade.
Das schaffst du. Es gibt noch ganz viele andere Tolle im Team. Das weißt du auch.
Ja, das stimmt. Das weiß ich. Trotzdem bin ich ein bisschen traurig. Aber es hat ja einen schönen Grund, dass du jetzt gerade aussetzt.
Das stimmt. Ich schiebe eine Kugel, kann man sagen. Ich trage gerade einen ziemlichen Bauch vor mir her. Und um den und vor allem um den Grund für diese Kugel muss ich mich jetzt erstmal kümmern. Und dann bin ich aber wieder da, versprochen. Deswegen, es war ein schönes Jahr mit dir, Moritz. Vielen Dank.
Es war ein sehr, sehr schönes Jahr. Ganz viel Liebe geht raus, Annika. Danke. Wir bleiben sowieso in Kontakt. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für das, was jetzt kommt.
Danke. Bevor ich jetzt gleich weine, sage ich tschüss. Tschö.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.